Plötzlich reicht das Geld nicht mehr. Das geht richtig schnell. Armut ist schon lange kein Thema mehr, das nur wenige Menschen betrifft. Diese Woche war der Aktionstag für die Beseitigung von Armut. Laut den Vereinten Nationen hat sich durch die Corona-Pandemie die Armut weltweit nochmal massiv verschärft. Wie ist die Situation in Deutschland und konkret bei uns hier im Südwesten? Wir sprechen dazu jetzt mit einem der erfahrensten Armutsforscher Deutschlands, Professor Christoph Butterwegge. Schönen guten Tag.
Guten Tag, Herr Frisch.
Wer ist denn von Armut ganz besonders bedroht bei uns in Deutschland?
Na, wenn man sich die sogenannten Armutsrisikoquoten anguckt, das heißt, da wird erfasst nach einem Kriterium der Europäischen Union, wer weniger als 60% des mittleren Einkommens zur Verfügung hat, das sind für einen Alleinstehenden in Deutschland 1.168 Euro, da liegt die sogenannte Armutsrisikoschwelle. Wenn man sich jetzt die verschiedenen betroffenen Gruppen anguckt, dann sind am stärksten betroffen die Erwerbslosen, nämlich zu 50%, also jeder Zweite oder jede Zweite. Dann sind es die Alleinerziehenden, mit 43,2% sehr, sehr stark betroffen. Aber es sind zum Beispiel auch Menschen ohne deutschen Pass zu über 35% betroffen. Dasselbe gilt aber auch in ähnlicher Form für mehr Kinderfamilien, die natürlich auch ein sehr hohes Armutsrisiko haben. Und am stärksten wachsend ist die Armut interessanterweise bei den Seniorinnen und Senioren, also bei den alten Menschen. Die haben zwar noch nicht die höchste Armutsrisikoquote unter den Altersgruppen, aber ihre Armutsrisikoquote, die wächst am stärksten.
Wenn wir über den Begriff Armut sprechen, dann ist das ja sehr unkonkret. Wie zeigt sich Armut denn bei uns in Deutschland?
Man unterscheidet zwischen absoluter und relativer Armut. Absolut arm ist jemand, der kann seine Grundbedürfnisse nicht befriedigen. Der hat nicht genug zu essen, kein sicheres Trinkwasser, keine den klimatischen Bedingungen angemessene Kleidung, kein Obdach. Relativ arm ist jemand, der kann seine Grundbedürfnisse befriedigen, aber sich vieles von dem nicht leisten, was in einem so wohlhabenden, wenn nicht reichen Land wie unserem als normal gilt. Also sich mit Freunden im Restaurant zu treffen, ins Theater, ins Kino zu gehen oder für Kinder in den Zoo, in den Zirkus, auf die Kirmes zu gehen, das findet nicht oder ganz selten statt, weil das Geld fehlt. Und natürlich ist diese letzte relative Armutsform in Deutschland weiter verbreitet. Man könnte sie auch Armut im Wohlstand nennen. Aber es gibt eben auch bei uns absolute Armut, das heißt Wohnungslose und Obdachlose, also Menschen, die auf der Straße leben. Schon vor der Pandemie waren das 678.000 Wohnungslose und 41.000 Obdachlose in Deutschland.
Bis vor ein paar Jahren, da war Armut ein Thema für wenige Menschen, Menschen, die vielleicht keine Arbeit haben. Heute betrifft das, Sie haben es schon gesagt, viele Menschen, auch diejenigen, die zum Beispiel die einem Job nachgehen oder die ein geregeltes Einkommen haben. Was hat sich da in den letzten Jahren verändert?
Die Armut ist durch die verschiedenen Krisen, also die Covid-19-Pandemie, die Energiepreisexplosion im Gefolge des Ukraine-Krieges und die Inflation mehr und mehr in die Mitte der Gesellschaft hinein vorgedrungen. Also Armut ist keineswegs mehr ein reines Randgruppenproblem, wie man das früher annahm in Deutschland, in der alten Bundesrepublik, sondern die Armut wird ein Stück weit normal. Und das müsste eigentlich mehr Menschen auf die Barrikaden treiben oder zumindest sie veranlassen, sich mit diesem Problem auseinanderzusetzen. Aber man verdrängt natürlich diese Gefahr, selber arm zu werden. Wobei klar ist, die ganz Wohlhabenden und Reichen und wie ich sie nenne, Hyperreichen, also die Milliardäre und Multimilliardäre, von denen es ungefähr 250 in der Bundesrepublik gibt, die haben kein Risiko, arm zu werden. Aber in der Mitte der Gesellschaft, also auch bei den Normalverdienenden, ist das Problem natürlich angekommen. Wenn man die steigenden Mieten in den Großstädten und Universitätsstädten betrachtet, dann ist klar, dass ein wachsender Teil des Einkommens durch die Miete aufgefressen wird. Und das heißt, für die Lebenshaltung bleibt relativ wenig übrig. Und wenn dann ein Schicksalsschlag dazukommt, Arbeitslosigkeit, ein Unfall, eine schwere Krankheit, dann kann man sehr schnell in die Armut abrutschen.
Sie haben es angesprochen, wir leben in einer Zeit, in der neben immer mehr ärmeren Menschen ein kleiner Teil der Gesellschaft immer reicher wird. Warum ist das auch für Sie als Armutsforscher ein ganz wichtiger Punkt?
Armut, das habe ich dann erkannt nach sehr langer Beschäftigung, vor allen Dingen auch mit der Kinderarmut. Kinder sind arm, weil die Eltern, vor allen Dingen die Mütter, arm sind. Armut ist Teil eines größeren Problems, nämlich der wachsenden sozialen Ungleichheit. Und arm und reich sind durch einen strukturellen Zusammenhang verbunden. Bertolt Brecht hat das so schön ausgedrückt. Reicher Mann und armer Mann standen da und sahen sich an. Und der Arme sagte bleich, wäre ich nicht arm, wärst du nicht reich. Und das konnte man während der Pandemie sehen. Mehr Menschen, die entweder arbeitslos wurden oder aber Kurzarbeitergeld bezogen, haben mehr beim Lebensmitteldiscounter gekauft. Und die Eigentümer, das sind die reichsten Familien in Deutschland, denen diese Ketten Lidl und Kaufland, Aldi Nord und Aldi Süd gehören, die sind während der Pandemie noch reicher geworden.
Was kann die Politik tun, damit diese Schere in den nächsten Jahren nicht noch größer wird?
Ich sehe im Wesentlichen drei Ansatzpunkte. Einmal müsste der Arbeitsmarkt wieder re-reguliert werden. Er ist lange dereguliert worden. Das heißt, durch bestimmte Gesetze wie Hartz IV ist dafür gesorgt worden, dass ein breiter Niedriglohnsektor entstanden ist. Jetzt müsste durch einen höheren Mindestlohn, durch mehr Tarifbindung, durch ein Verbot oder die stärkere Regulierung der Leiharbeit dafür gesorgt werden, dass die Löhne wieder steigen. Dann müsste der Sozialstaat um- und ausgebaut werden hin zu einer solidarischen Bürgerversicherung. Alle müssten einbezogen werden und Beiträge zahlen, also auch Freiberufler, selbstständige Beamte, Abgeordnete und Minister. Dann könnte man auf der Grundlage eines festen finanziellen Fundaments für den Sozialstaat eine soziale Grundsicherung schaffen, die den Namen im Unterschied zu Hartz IV und auch zum Bürgergeld wirklich verdient. Diese Grundsicherung müsste armutsfest sein, sie müsste bedarfsgerecht sein und sie müsste repressionsfrei sein, also ohne Sanktionen auskommen. Und schließlich müsste drittens für eine andere Steuerpolitik gesorgt werden. Die Steuerpolitik aller etablierten Parteien in den vergangenen Jahrzehnten war darauf gerichtet, auf der einen Seite Kapital- und Gewinnsteuern abzuschaffen oder einfach nicht mehr zu erheben, wie die Vermögenssteuer seit 1997, oder aber die Steuersätze wie den Spitzensteuersatz in der Einkommensteuer zu senken. Und auf der anderen Seite wurde nun ausgerechnet die Steuer, die die Armen am härtesten trifft, nämlich die Mehrwertsteuer, weil sie ihr gesamtes Einkommen in den Laden tragen und da auch denselben Steuersatz entrichten wie ein Wohlhabender, nämlich meistens 19%. Diese Steuer, die Mehrwertsteuer, wurde erhöht unter der ersten Regierung von Angela Merkel, Finanzminister Peer Steinbrück, SPD, von 16% auf 19%. Und ich nenne das eine Steuerpolitik nach dem Matthäus-Prinzip, weil im Evangelium des Matthäus heißt es, wer hat, dem wird gegeben und wer wenig hat, dem wird auch das noch genommen. Es müsste also jetzt wieder dafür gesorgt werden, dass diejenigen stärker mit Steuern belastet werden, die es verkraften können, die wohlhabend, die reich, die Multimillionäre oder Milliardäre sind. Aber da stellt man fest, gerade diese hohen Vermögen, die werden geschont, was natürlich dann für den Staat bedeutet, dass er wenig Geld hat, um die sozialen Probleme zu lösen.
Der Haushalt für Soziales in Deutschland, der ist milliardenschwer, da ist jede Menge Geld drin. Wie könnte man diese Milliarden denn besser einsetzen im Kampf gegen die Armut?
Ja, ich halte es für falsch, sich alleine auf den Bundeshaushalt da zu konzentrieren, sondern man muss natürlich immer das, was für Soziales ausgegeben wird, in Beziehung setzen zu dem Reichtum, der in der Gesellschaft produziert wird. Und wenn man das tut, dann stellt man fest, dass zum Beispiel während der 70er Jahre erheblich mehr Geld für Soziales ausgegeben wurde als heute, obwohl die Armut und die sozialen Probleme damals bei weitem nicht so ausgeprägt waren wie heute. Man könnte natürlich dann auch durchaus zielgerichteter dafür sorgen, dass diejenigen unterstützt werden, die es besonders dringend brauchen. Aber da stellt man dann fest, ich will ein Beispiel nennen, auch aus der Covid-19-Pandemie. Da hat man sofort nach Beginn der Pandemie hat die Bundesregierung im März 2020 den Wirtschaftsstabilisierungsfonds aufgelegt, Volumen 600 Milliarden Euro. Daraus wurden Unternehmen, was erstmal durchaus richtig ist, unterstützt. Aber aber auch solche wie zum Beispiel Galeria Karstadt Kaufhofen mit 680 Millionen Euro. Der Multimilliardär aus Österreich, René Benko, wurde mit 680 Millionen Euro unterstützt, die dann verloren waren am Ende. Für die Armen wurde relativ wenig getan, nämlich 14 Monate später bekamen die Hartz-IV-Bezieher 140, 150 Euro Einmalzahlung. Und das erst im Mai 2021. Also da sieht man, dass die Bundesregierung eher dann doch wieder diejenigen unterstützt hat, die es eigentlich nicht nötig haben und diejenigen vernachlässigt hat, die es dringend brauchten. Also man müsste stärker, das könnte man auch sehen bei den Entlastungspaketen während der Inflation, also diejenigen, die zum Beispiel bei der Strom- und Gaspreisbremse besonders berücksichtigt wurden, waren diejenigen, die eine Villa hatten und eine Sauna und einen Swimmingpool und entsprechend viel Energie verbrauchten. Diejenigen, die aus Geldmangel in der Zwei-Zimmer-Wohnung mit der Familie saßen, die haben kaum profitiert von den entsprechenden Entlastungspaketen der Bundesregierung. Also könnte man passgenauer dafür sorgen, dass die Armen unterstützt werden und nicht die Wohlhabenden und die Reichen.
Jetzt könnte man ja sagen, dass Armut in Deutschland nicht ganz so schlimm ist für die Betroffenen, weil hier dann doch ja immer wieder das soziale Netz die Menschen auffängt. Wie sehen Sie das? Wie groß ist dieses soziale Netz und ist es zu durchlässig?
Na, es ist an sich so gestaltet worden, dass man sehr stolz war auf den Sozialstaat während der 70er Jahre des vergangenen Jahrhunderts. Wenn da die Westdeutschen in den Urlaub fuhren, dann berichteten sie voller Stolz über ihr Rentensystem, über ihre Krankenversicherung und über anderes gegenüber Ausländern. Aber heute ist natürlich, wenn Sie sich das Rentenniveau angucken, es ist 48% vor Steuern, gibt es ganz, ganz viele Länder in Europa, die ein viel höheres Rentenniveau haben. Und daran sieht man, dass der Sozialstaat in Deutschland in den vergangenen Jahren und Jahrzehnten, die Agenda 2010 ist ja das Stichwort dafür, dass im Grunde der Sozialstaat um- und abgebaut, demontiert worden ist. Und das halte ich für einen wesentlichen Grund dafür, dass die Armut zugenommen hat.
Sagt Professor Christoph Butterwecke zum Thema Armut in Deutschland. Vielen Dank fürs Gespräch.